Jetzt sind die Kinder raus. Eigentlich hätten wir sie für ein kleines Experiment hier drin behalten sollen. Wir alle kennen das, wenn Kinder freudestrahlend mit leuchtenden Augen auf uns zugelaufen kommen, ein Stück Papier in der Hand. Und dann präsentieren sie uns stolz ihr neuestes Meisterwerk. Guck mal, Opa, was ich gemalt habe. Oder guck mal, Papa, was ich gemalt habe. So schallt es schon laut durch die Zimmertür, dass das Kind noch gar nicht zu hören. Und es läuft einem mit dem neuesten Gemälde in den Arm. Als guter Opa oder auch als guter Papa oder was man auch immer ist, Onkel, Tante, ich weiß es nicht. Da ist man von diesem fröhlichen kleinen Bündel so fasziniert, dass man gar nicht anders kann, als eigentlich gar nicht auf das Blatt schauen, sondern spontan zurückzurufen, das hast du aber toll gemacht. Später, wenn das Kind schon längst im Bett liegt oder mit den Eltern nach Hause gefahren ist und das Blatt liegt dann noch irgendwo rum, schaut man da drauf, so nebenbei und stellt fest, okay, ein bisschen zu viel schwarz. Wirklich erkennen kann man auch nicht, was es ist. Es hieß wohl, es soll die Oma sein, aber wenn die Oma wirklich so inzwischen aussieht, aber was soll's? Ungeachtet legt man das Blatt beiseite oder es landet gleich im Altpapier. So beginnen nicht selten künstlerische Karrieren von Kindern und eigentlich ist das auch nicht schlimm. Schlimm ist es erst, wenn Karrieren so bis ins hohe Alter weiterlaufen. Wenn Menschen ein Leben lang den größten Unfug meinen, jeden präsentieren zu müssen und immer ein paar Dumme da sind, die Beifall klatschen und das ganz toll finden. Und wehe, es traut sich mal einer, etwas Negatives zu sagen, eine kritische Anmerkung zu formulieren, dann ist aber was los. Im Internet hat man aber auch dafür inzwischen eine Lösung gefunden. Die Likes bleiben stehen und die kritischen Kommentare, die werden gelöscht. Heraus kommen Menschen, die den ganzen Tag süchtig danach sind, geliked zu werden, gefallen zu wollen, geliebt zu werden. Und das ist der eigentliche Grund, warum inzwischen unzählige Menschen und schon lange nicht mehr nur noch Kinder und Jugendliche, das geht durch alle Generationen durch, den ganzen Tag an ihren Handys sitzen oder an ihren Rechnern und darauf warten, geliked zu werden, gefallen zu wollen, geliebt zu werden. Und den ganzen Tag sind sie am Überlegen, was könnte ich noch an Sinnvollem oder Sinnlosem präsentieren, um vielleicht noch ein Like mehr zu bekommen. Und diese Menschen merken nicht, wie sie es verpassen, wirkliche Persönlichkeiten zu werden, heranzureifen, über ein sich differenziert auseinandersetzen mit dem, was man ist und mit dem, was man tut. Sich die eigenen Meisterwerke mal kritisch zu betrachten, mal mit einem anzuschauen, der vielleicht wirklich Ahnung davon hat. Sowas nannte man früher Lehre. Aber da will ja heute schon kaum noch jemand hin. Menschen, die glauben, dass die Menge des Beifalls für die Richtigkeit birgt. Und das hat verheerende Folgen. Nicht nur für die betroffenen Menschen, sondern auch für eine Gesellschaft. Politische Standpunkte werden zum Beispiel schon lange nicht mehr nach deren Inhalte eingenommen, sondern man positioniert sich da, wo die Massen sind. Wir sind mehr geistert dann als Hashtag nicht nur in den Köpfen, sondern auch durchs Netz und durch unseren Alltag. Und wir glauben, die Masse könnte ja nicht irren. Ich bin mir da nicht sicher. Ich war einst in der Schule von 600 Schülern der Einzige, der nicht bei den Pionieren und in der FDJ war. Sehr viel später hat sich erst herausgestellt, die 599 hatten sich geirrt. Und eine vernünftige Oppositionsarbeit ist in einem demokratischen Parlament unter diesen Gegebenheiten auch kaum noch möglich, weil niemand zu der kleinen Gruppe dazugehören möchte, weil man automatisch denkt, die hätte einen Makel an sich. Aber bleiben wir bei dem inzwischen groß gewordenen Kind, das noch immer wie ein Kleinkind alle seine tollen Sachen präsentiert, immer in der Hoffnung, dafür Beifall zu bekommen, dafür geliebt zu werden. Und unsere Zeit ist prädestiniert dafür, dass wir ständig Sachen angepriesen, hochgelobt bekommen, dass es einem manchmal selbst schon hochkommt. Und nicht genug, dass sich das auf Sachen beschränkt, sondern das überträgt sich ja auch auf uns und auf das Präsentieren, was wir so an uns vorzuweisen haben. Wir sind über 20 Jahre selbstständig, da kriegt man manchmal so Aktivbewerbungen, wo man gar nicht drum gebeten hat, aber da flattern einem Bewerbungen ins Haus hin und wieder mal. Ich glaube manchmal nicht, was ich da lese und was da und wie da formuliert wird. Vor allen Dingen, wenn ich dazu noch die Leute kenne. Die ehemalige Sozialministerin Brandenburgs, Regine Hildebrand, hat ja schon kurz nach der Wende in den 90er Jahren deshalb festgestellt, dass der Westen wohl deshalb 13 Jahre fürs Abi braucht und im Osten nur 12, weil die ein Jahr Schauspielschule hatten, um sich zu vermarkten, um sich zu verkaufen. Sich selbst als Produkt undifferenziert über den grünen Klee loben, das ist doch heute aller Orten der Schlüssel zum Erfolg. Du musst dich besser präsentieren. Du musst dich besser darstellen. Schwächen, Kritiken oder Einschränkungen, die werden nicht nur aus unserem Bewusstsein gelöscht, sondern auch aus dem des Gegenübers. Immer mit dem Unterton vollster Überzeugung bei totaler Ahnungslosigkeit. Und dass dir zuerst die Luft und später auch die Argumente wegbleiben. Und wer nun aber glaubt, wie ich habe immer das für ein Phänomen der Neuzeit gehalten, dem zeigt heute die Bibel, dass das ein uraltes Problem ist. Mehr als mindestens 2.500 Jahre. Um euch das zu beweisen, lese ich uns kurz und knapp den heutigen Predigttext oder das, was ich als heutigen Predigttext gewählt habe. Es ist eigentlich die vorgegebene alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag und steht in Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit und ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich also nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Ein guter Handwerker lobe nicht ständig seine eigenen Werke. Ein guter Musiker erfreue sich nicht ständig an seiner eigenen Musik. Ein guter Evangelist verweise nicht ständig darauf, dass die Qualität seiner Predigten so herausragend ist. Und eine Putzfrau soll nicht ständig darauf verweisen, dass so wie ihre Küche aussieht, eigentlich auch der Rest der Welt auszusehen hat. Warum sagt uns Gott das? Warum hält Gott es für so wichtig, uns das mitzuteilen? Ich glaube, weil Gott dahinter das große Dilemma sieht, das sich da versteckt. Weil wir wie das kleine Kind mit dem Bild in der Hand glauben, dass wenn wir was Tolles vorzuweisen haben, dann werden wir gelobt, geliked und geliebt. Und weil Gott das Dilemma dahinter sieht, wie mühsam wir uns so eine Fassade aus den lobenswerten Dingen zusammenbasteln, wie aufwendig es ist, so eine tadellose, lobenswerte Fassade aufrechtzuerhalten. Und weil Gott weiß, wie tief und verletzend der Fall für uns ist, wenn dieser Ruhm mal irgendwann auffliegt und die Kehrseite der Medaille zutage kommt. Deshalb teilt er uns das mit. Okay, sagt er, nun sind wir ja gut erzogene Leute und bekamen früh beigebracht, Eigenlob stinkt. Deshalb haben wir das Feiern unserer glanzvollen Seiten, zumindest im Kleinen und hier in der Gemeinde, ein wenig kultiviert. Wir machen das nicht mehr so ganz offensichtlich. Wir stellen uns natürlich nicht hin und rühmen uns hier über den grünen Klee, bis die anderen anfangen, mit den Augen zu rollen. Wir haben da elegantere Mittel gefunden, anderen zu suggerieren, dass ausgerechnet ich unabdingbar in diesem Bereich bin. Oder jenen Bereich in der Gemeinde ich so abdecke, wie garantiert kein anderer. Und selbst wenn wir das nicht mal an andere vermitteln, es reichen ja unsere unzähligen Selbstgespräche, wo wir das uns mitteilen. Wo wir in unseren Herzen des Nachts oder auch am Tage, da wo wir mit uns allein sind, wo wir uns das immer wieder einreden, so schlecht bist du nicht. Das wird schon lang. Schau dir die anderen an. Das reicht schon. Das ist schon in Ordnung. Daher kommt ja dieser Reflex, glauben zu können, wir könnten mit einem ausreichend gutes Leben an Gott heranreichen und ihm die Hand reichen. Ich war einmal in einer Diskussion über Musik im christlichen Bereich dabei. Anwesend waren da ein paar namhafte, uns wahrscheinlich allen allseits bekannte große deutsche christliche Musiker. Und in der Diskussion fängt mit einmal einer dieser großen Musiker an zu sagen, ich als Schöpfer meiner Lieder. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Mit diesen einleitenden Worten wollte er dem, was er jetzt an Argumenten vorbringt, so viel Nachdruck verleihen, dass er sagte, also ich als Schöpfer meiner Lieder. Danach kommt dann eigentlich das von mir häufig zitierte Gebet, ich, meiner, mich, mir, Jesus, segne doch uns vier. Reden, versteht ihr, reden ist immer auch denken. Und unser Reden, unsere Bemerkungen, unsere Lästereien, alles das verrät, wie begeistert wir doch eigentlich von uns sind. Und nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Es ist wunderschön, wenn irgendjemand etwas gut kann und gut beherrscht. Das ist eine Freude, Menschen dabei zu beobachten, wie sie etwas mit voller Leidenschaft und hoher Professionalität tun. Und wenn das unter uns in dieser Gemeinde nicht passieren würde, dann wäre es nicht so schön, wie es in unserer Gemeinde ist. Dagegen ist absolut nichts zu sagen. Und wenn wir drüben im Gemeindehaus mit Daniela und Markus unsere schönsten Fotos ausgestellt haben, dann ist das sicher dazu gedacht, andere an der Schönheit, die wir erfahren haben beim Fotografieren, mit teilhaben zu lassen. Aber das kippt auch ganz schnell, dieses Präsentieren der schönsten Fotos. Unser verwegenes Herz, das verführt uns ganz schnell und daraus wird ganz fix ein: Bin ich nicht ein toller Fotograf? Hast du solche Fotos schon mal bei den anderen gesehen? Na, da soll mal einer kommen und was sagen. So sehen meine Bilder aus. So toll kann ich fotografieren. Und wir tragen die tollen Bilder unseres Lebens und Könnens und Schaffens vor uns her. Das geht so lange gut, bis du dann mal als Fotograf gebeten wirst, ein Gemeindefoto zu machen. Und alle dazu im Garten aufgereiht stehen und du machst 5 Fotos und auf keinem ist auch nur einer zu erkennen. Dann bricht die Fassade zusammen. Das, was du so mühsam aufgebaut hast. Und die Leute fangen an zu ahnen, ach schau mal, von den 10.000 Fotos, die er im Jahr macht, sind wahrscheinlich das die 5 besten. Und die anderen 9.995 sehen womöglich so aus wie meine, vielleicht sogar noch schlechter. Denn jedes Handyfoto hätte an dem Tag bessere Ergebnisse hervorgebracht. Nun können wir ja konstatieren, also beim Foto geht's ja um nichts. Und trotzdem habe ich gestaunt, wie zerknirscht ich bin. Weil das Ergebnis nicht dem entsprach, wovon ich überzeugt war, das dabei herauskommen würde. Sowas hätte mir nicht passieren dürfen. Das ist übrigens auch so ein Satz, den man oft hört. Das ist doch unsere Gesinnung und das zeigt doch unsere Gesinnung. Wir glauben doch schon, über den Dingen zu stehen. Das hätte mir nicht passieren dürfen, ja allen anderen, aber mir nicht. So gut wie jeder Burnout, das behaupte ich an dieser Stelle, hat zu einem gehörigen Maß genau damit zu tun. Und deswegen ist das die Volkskrankheit Nummer eins unter uns. Wir haben an uns Erwartungen, das Umfeld hat an uns Erwartungen, nicht selten genährt von dem Bild, das wir ihnen vermittelt haben. Und wenn wir nachts im Bett liegen und an den nächsten Morgen denken, dann wird uns Himmel Angst und Bange, weil wir ahnen, diesen Erwartungen nicht genügen zu können. Und der ganze Spuk fliegt auf. Und wenn er am nächsten Tag nicht aufgeflogen ist, dann atmen wir bis 16 Uhr durch, aber dann geht das bange Warten zum nächsten Morgen wieder weiter. Bis wir die Spannung zwischen dem, was wir sind und dem, was wir wollen und dem, was wir anderen vorgemacht haben, nicht mehr aushalten und es uns zerreißt. Gott weiß doch, wie zerbrechlich und vergänglich unser Reichtum ist. Er weiß, wie begrenzt unsere Kraft ist. Er weiß doch, wie schnell deine Stimme versagt. Er weiß, wie schnell du vor einer Predigt sitzt und stundenlang da sitzt und dir fällt nichts ein. Und deshalb gibt uns Gott einen Tipp. Er sagt, wenn du dich unbedingt rühmen willst, dann such dir was Verlässliches. Etwas, das trägt, das die Spannung aushält, wo es dich nicht zerreißt, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und nun wird's interessant. Der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Das fand ich ja mal interessant. Und wahrscheinlich hat Gott das aus diesem Grund auch gesagt, weil nämlich die Behauptung, Gott zu kennen und daraus eine Klugheit abzuleiten, ja völlig konträr zur Meinung in dieser Welt steht. In dieser Welt glaubt man doch, die Dummen, die brauchen Gott. Die, die nicht weiter denken können, die gehen doch in die Kirche. Das ist doch alles was für Schwächlinge, alles was für alte Frauen. Bin ich der Einzige, der da so denkt? Aber wir können es ja mal umdrehen, alle mal die Hände hoch, die schon mal im öffentlichen Leben in irgendeiner Diskussion mit der Faust auf den Tisch gehauen haben, um zu erklären, Freundchen, ich bin hier schließlich der Klüge von uns beiden. Ich kenne doch Jesus. Ich bin doch Christ. Was bist du denn? Lasst uns das doch mal versuchen. So als praktische Aufgabe, als Übung für die nächste Woche. Wir gehen los und sagen den Leuten, wir sind die Schlauen und ihr seid die Dummen. Denn wir kennen Gott. Und nächste Woche ist ja Lichtblick, da haben wir ein Zeugnisteil. Dann berichten wir davon, wie es gelaufen ist. Aber wie ich schon vorhin sagte, die meiste Selbstbeweihräucherung findet ja gar nicht nach außen hin statt, sondern in unseren Selbstgesprächen. Und da fangen wir doch da mal an. Da, wo wir nicht andere verführen, sondern wo wir uns verführen. Und da fangen wir an, dieses Bild endlich in unseren Köpfen zu manifestieren. Da wäre es doch ein guter Anfang, wenn wir uns anfangen, wie Bolle darüber zu freuen, dass wir zu den Klügeren im Land gehören und Gott kennen. Und ihr Lieben, ist es denn nicht wirklich so? In diesen irren und wirren Zeiten in unserem Land, ich stehe jeden Tag auf und freue mich und bete und danke Gott dafür, dass ich ihn kenne. Tag und Nacht habe ich Grund dazu, dass ich sein Wort habe, dass ich Orientierung habe, dass ich nicht wie ein Verwirrter da draußen umherirren muss und mir aus irgendwelchen Philosophien einen Lebensplan zusammenreimen muss. Wir brauchen nicht Angst vor dem nächsten Tag haben, weil Wunsch und Wirklichkeit uns fast zerreißt, sondern wir können uns darüber freuen, dass der große Gott, unser großer Gott, mein großer Gott, die Spannung meines Lebens aushält. Gott gibt uns doch erst die Möglichkeit zur Selbstreflexion, weil wenn da Dinge aufgedeckt werden, die nicht so repräsentativ gut ankommen draußen, die hält Gott aus. Und deshalb können wir sie auch gut aushalten. Jemand, der zu sich selbst ein aufgeräumtes Verhältnis hat, der ist, ihr Lieben, eine Wohltat für seine Umgebung. Und genauso kann einer, der diese Beziehung zu sich nicht hat, in Familie, in der Gemeinde oder auf der Arbeit zu einem Menschen werden, der das Leben zur Hölle werden lässt. Wo jemand immer sich in den Vordergrund spielt, wo jemand immer alles besser weiß, wo du dich fragst, Junge, wovon träumst du nachts? Was erzählst du uns hier? Hast du irgendwann mal dich selbst reflektiert? Echt sein, authentisch werden, sei du selbst. Ihr könnt da nach diesen Schlagworten mal googeln. Das Netz ist voll davon und die Sehnsucht der Menschen war, ich glaube, noch nie so groß danach. Gott bietet uns das an, indem wir ihn kennen, ihn als Reflektor, als Spiegel uns vor das Leben halten. Er ist nicht eine Krücke, nicht eine Stütze, sondern er wird zum Fundament. Zu ihm dürfen wir wie die kleinen Kinder laufen. Mit allem, was wir da so fabriziert haben. Und er wird uns mit offenen Armen in Empfang nehmen. Allerdings wird er nicht zu allem sagen, das hast du aber toll gemacht. Weil er uns lieb hat, deswegen spricht er mit uns über die Dinge. Deswegen reflektiert er mit uns das, was gelaufen ist und wie er es sich vorstellt. Aber das ist ja das Gute auf unser Leben gesehen. Wir haben doch am Anfang gesehen, dass alles andere unsere Kinder und uns selbst zerstört. Das unreflektierte Loben und die emotionale Zuwendung immer nur im Zusammenhang mit vollbrachten Leistungen zu sehen, das lässt Menschen nicht reifen. Bei Gott können wir als Eltern und als Großeltern lernen, wie wir das eine vom anderen trennen können. Und es so an unseren Kindern und Enkelkindern praktizieren können. Aber Gott macht da noch nicht Schluss. Wir sollen uns rühmen, dass bei Gott Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Recht ist. Und dass er nicht irgendwann, und das nicht erst irgendwann in Gottes neuer Welt, sondern schon hier auf Erden. Er will Gerechtigkeit, Recht und Barmherzigkeit in uns und durch uns bewirken. Barmherzigkeit, das sehen wir ja noch ein. Und dazu haben wir eine Menge diakonische Einrichtungen. Viele von euch arbeiten auch dort. Da kann man viel Barmherzigkeit üben. Das sieht auch gut aus. Da ist unsere Bilanz auch ganz in Ordnung. Aber Recht und Gerechtigkeit, ich bin noch kein Richter, ich bin kein Anwalt. Wie soll das aussehen? Aber das zeigt die große Verantwortung, die wir haben und warum uns Gott unsere Krücken der Selbstgerechtigkeit nehmen muss und auf festes Fundament stellen, nicht zum Selbstzweck, sondern weil er mit uns Großes vorhat. Denn wenn Gott mit uns, an uns und später durch uns Gerechtigkeit und Recht in dieser Welt ausüben möchte, dann müssen wir uns warm anziehen. Dann brauchen wir ein starkes Fundament. Wie sowas aussieht, finden wir bei unzähligen Personen in der Bibel. Unter anderem in der Geschichte vom Propheten Daniel. Die Jugend hat mich eingeladen, in ein paar Wochen im Input über Daniel zu predigen. Und ich freue mich so sehr darauf, ohne der Predigt vorweggreifen zu wollen. Aber so viel steht fest. Wenn wir uns an ein Leben heranmachen, das neben Barmherzigkeit auch Recht und Gerechtigkeit nicht nur in unserem Leben widerspiegelt, sondern in dieser Welt herbeiführt, dann wird's heiß. Daniel hat das gemacht. Daniel ging dafür in den Feuerofen, der zuvor noch 7-mal heißer angeheizt wurde, weil er von Gottes Gerechtigkeit Zeugnis abgelegt hat. Von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und weil für ihn nicht aufgestelltes Menschenrecht, sondern Gottes Maßstäbe Gültigkeit hatten. Seine Rechtsauffassung verbindlich war. Das können wir ja mal versuchen. Auch wieder so eine kleine praktische Übung für die kommende Woche. Ihr könnt ja mal anfangen, der Öffentlichkeit mitzuteilen, was Gott von Abtreibung hält. Oder nehmt einfach mal in der Öffentlichkeit, und das fängt oft schon im ganz engen Familien- und Freundeskreis an, offen Stellung zu Israel aus biblischer Sicht. Oder erzählt den Leuten mal, dass in der Bibel nicht nur steht, wie man Flüchtlinge im Land aufnehmen und bewirten soll, sondern erzählt ihnen auch, dass in derselben Bibel drin steht, wie man mit deren Götzen und Altären verfahren soll. Dann wünsche ich uns allen alles Gute. Dann wird's vielleicht nicht gleich der Feuerofen, aber heiß wird's, das verspreche ich uns. Und das ist Gottes Absicht. Das passiert nicht aus Versehen. Da ist nicht irgendwas schiefgelaufen. Paulus sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht mehr um Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, sein Knecht zu sein. Und sich dessen zu rühmen. Ihr seid teuer erkauft, sagt Paulus zu den Korinthern. Und er sagt deshalb, werdet nicht der Menschen Knechte. Wir sind die ersten Sklaven, denen Gott ins Kreuz tritt, damit wir endlich aufrecht durch diese Welt gehen. Biedert euch doch nicht mehr bei den Menschen und bei deren Maßstäben an. Lasst es uns einüben, hier in der Gemeinde aufrecht durch diese Welt zu gehen, weil Gott uns aufgerichtet hat, weil er unser Leben nicht in Verbindung mit unserer Fassade bringt, sondern weil er uns ein Fundament gegeben hat. Das ist Gottes Absicht mit dir und mit mir. Deshalb ist es Gott so wichtig, dass wir gereifte, gestandene Persönlichkeiten sind und werden. Gott ist der erste Herr, der das Knechten und Sklaven zukommen lässt. Ein Persönlichkeitsrecht. Die als seine Kinder einen differenzierten Blick auf sich selbst und auf die Dinge dieser Welt haben. Nicht, weil wir so klug sind, sondern weil er unser Herr ist. Mit einem festen Fundament, das nicht Kraft der eigenen zerbrechlichen Leistungen daherkommt, sondern das auf ihm, dem Fundament des Lebens, fest gegründet steht. Amen.